Ja, ich möchte mich auch bedanken für die Gelegenheit hier zu diesem Vortrag. Einerseits ist das ja immer so eine formale Sache, dass man sich bedankt. Andererseits freut es mich aber wirklich vor so viel Publikum, dass es neu für mich, meine Masterarbeit, den Vortrag halten zu können. Und ich freue mich auch, also dass wirklich so eine große Resonanz da ist. Was mir noch ernst ist, also es soll schon in erster Linie ein wissenschaftlicher Vortrag sein, aber ich habe noch das Anliegen, weil die Thematik sehr ernst ist und im Straßenverkehr Menschen sterben, dass wir uns das vergegenwärtigen. Also es geht am Ende auch um Unfallopfer und um Tote. So, jetzt möchte ich aber loslegen mit dem Titel Die Plöck in Heidelberg, das geordnete Chaos. Also geordnet Chaos steht da auch in Fragezeichen. Was meine ich damit eigentlich? Das ist das, was ich vorhab, der inhaltliche Abriss. Also es ist eine soziologische Arbeit und genau darum geht es mir auch. Ich möchte am Anfang auch ein bisschen diesen Vortrag nutzen, um die Soziologie hier ein bisschen vorzustellen, bekannt zu machen, wie meine Forschungsfrage eigentlich aussieht, was zentrale Begrifflichkeiten sind und dann mit der Videografie eine neue Methode, auf die ich zurückgegriffen habe, darzustellen. Dann kommt der zweite Teil, die Heidelberger Plöck, was da so besonders ist und auch vielleicht ein paar Einblicke ins Datenmaterial, und danach komme ich dann zum Ergebnis der Beantwortung der Forschungsfrage ganz trocken und dem sozialwissenschaftlichen Theoriegefüge sowie dem Verkehrsverhalten. Und zum Schluss möchte ich noch einen kleinen Ausblick liefern. Da geht es um Paragraphen, um Möglichkeiten und um vielleicht auch ein bisschen Visionäres. Bei den Paragraphen möchte ich noch sagen, ich bin kein Jurist, ich bin Sozialwissenschaftler, Soziologe, aber kein Jurist. Für alles Rechtliche, was ich hier erzähle, also ich habe mich wirklich bemüht, darum, das nachzurecherchieren, kritisch zu betrachten, zu reflektieren, aber bitte nehmen Sie mich da nicht vollkommen beim Wort und sagen Sie später irgendeinem Polizisten oder dem Richter, aber das habe ich in einem Vortrag so gehört. Also das ist hier keine komplette Garantie. Also ich bin immer noch ein Laie, vielleicht in einem oder anderen Teil ein bisschen versierter, aber das ist hier so ein bisschen am Ende gerade die rechtlichen Sachen vielleicht doch noch mit Vorsicht zu genießen. Genau. Was ich noch vorhabe, ist nach jedem oder zwischen jedem Frageblock ein bisschen interaktives Element einzustellen. Andersrum, zwischen jedem Themenblock ein interaktives Element einzubringen in Form eines Frageblocks. Also Sie haben nach jedem Themenblock die Möglichkeit, Verständnisfragen zum vorhergehenden Themenblock zu stellen. Und dann gibt es aber auch noch eine Fragerunde jeweils, die ich vorhabe, die sich an Sie richtet. Die erste Fragerunde startet eigentlich jetzt direkt. Vielleicht heben Sie einfach die Hand, wenn das zutrifft. Ich möchte darauf hinaus, wie hierher gekommen ist. Wer hat sich zum Beispiel zu Fuß hierher bewegt? Also ausschließlich und nur zu Fuß. Das sind schon einige, glaube ich. Wer ist mit dem Fahrrad gekommen? Auch viele. Wer hat den ÖPNV benutzt? Ja, auch einige. Und jetzt, wer ist mit dem Auto gekommen? Also Heidelberg ist offensichtlich keine Autostadt. Die nächste Frage, wer hat auf dem Weg hierher die Plöck durchquert? Oh, weniger als ich dachte. Sehr wenig sogar. Naja, gut, okay. Gut. Geht weiter mit den Fragen, nämlich zur Soziologie. Wer hat sich schon mal vertieft mit Soziologie befasst? Also es geht bei den Fragen immer um eigenes Empfinden. Das könnte jetzt ein komplettes Studium sein, aber ein oder zwei Seminare würden mir auch schon reichen. Also wer hat sich schon mal vertieft mit Soziologie befasst? Oh. Wer weiß überhaupt nicht, was Soziologie ist? Immerhin. Das ist schön. Genau. Wer hat sich aus Faulheit eigentlich bisher gar nicht gemeldet? Ah doch, da meldet sich sogar jemand. Super, okay. Genau, also starten wir mit der soziologischen Perspektive. Soziologie ist eine multiparadigmatische Wissenschaft. Was meine ich damit? Es gibt nicht einen Königsweg, wie man Soziologie machen kann. Und es gibt, glaube ich, auch andere Wissenschaften, wo das so ist. Ein Soziologe, 5 oder 10 Meinungen, das kann vorkommen. Die Soziologie zeichnet sich durch 4 besondere Gegensätze oder innere Doch, ich würde schon sagen, teilweise sind es Gegensätze aus. Es gibt eine allgemeine Soziologie und viele spezielle Bindestrich-Soziologien. Die allgemeine Soziologie verhandelt abstrakte Theorien, Begriffe zur Gesellschaft. Und die spezielle Bindestrich-Soziologien, die gucken sich einzelne Abschnitte an oder Ausschnitte. Beispiel wären Familiensoziologie oder Wirtschaftssoziologie. Dann gibt es auch eine Mikro- und eine Makrosoziologie. Die Mikrosoziologie fokussiert einzelne Menschen und kleinere Gruppen. Die Makrosoziologie fokussiert hingegen ganze Gesellschaften, Länder, Kontinente, die ganze Menschheit. Dazwischen gibt es auch noch eine Mesosoziologie, die Gruppenorganisation fokussiert. Man könnte sagen, Mikrosoziologie sind 10 Leute, Makrosoziologie sind Tausende und die Mesosoziologie wären dann 100 oder 1000 Leute. In der Soziologie geht es, ich habe es schon bei der allgemeinen Soziologie gesagt, einerseits um abstrakte Theorien und Modellen und es geht auch um tatsächliche Ereignisse. Also was kann man tatsächlich feststellen, messen, beobachten und was kann man in akademischem Elfenbeinturm schön diskutieren in verschwurbeltem Soziologendeutsch. Bei den tatsächlichen Ereignissen geht es auch sehr um empirische Sozialforschung, also um Datensammlung, Datengewinnung. Da gibt es eine quantitative und qualitative Methodik. Die quantitative zielt sehr stark auf Zahlen ab und versucht mit Statistik zu Erkenntnissen zu kommen, wohingegen die qualitative Methodik eher textbasiert ist, was nicht heißt, dass es immer nur um Text geht, sondern es kann auch Sprache- oder Filmmaterial sein, das aber meist in Text überführt wird. Genau, und die qualitative Methodik ist vorrangig eher beschreibend. Die will dann nicht die letzten Gründe und Erklärungen liefern, sondern erstmal darlegen, wie es eigentlich ist. Jetzt habe ich schon mit den eigentlich etwas vorweggenommen. Die Definition vom Kern der Soziologie nach Max Weber. Max Weber, eigentlich einer der bedeutendsten Soziologen, das Heidelberger Institut für Soziologie heißt Max Weber Institut für Soziologie, weil Max Weber eben hier entscheidend gewirkt hat. Und er hat Soziologie definiert als eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will. Das nehmen wir jetzt mal auseinander, gucken uns an, was ist soziales Handeln. Soziales Handeln ist sinnhaftes und auf andere bezogenes Tun. Das heißt nicht, dass ich wirklich immer zu zweit handeln muss. Es reicht schon, wenn ich es auf einen anderen beziehe, aber es ist sinnhaft. Also es hat eine tiefere Verbindung, einen Sinn, das werde ich auch auf der nächsten Folie nochmal darstellen. Demgemäß gibt es auch dieses, was oftmals als asoziales Verhalten bezeichnet oder Handeln bezeichnet wird. Das ist ein bisschen schwierig in der Soziologie, weil wenn ich jemanden hasse und ihn auf die Schnauze haue, was ja so Asoziale tun, dann ist das im höchsten Maße soziales Handeln, weil ich habe ja eine Abneigung gegen die Person und zeige das in meinen äußeren Wirkungen. Also das soziale Handeln ist quasi das, worum es geht, mir auch in dem, was ich da in der Plöck beforschen möchte. Und wie verfahre ich damit? Einerseits möchte ich es deutend verstehen. Also ich bin mir dessen bewusst, dass das etwas ist, wo ich nicht immer sofort weiß, das ist so, sondern wo ich interpretieren muss und nachvollziehen muss. Einerseits kann ich rational und logisch nachvollziehen, andererseits geht es aber auch um mein gefühlsbetontes Nacherleben. Ich glaube, das ist gerade im Zusammenhang mit der Plöck ganz wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass das alles irrational und Gefühlsduselei ist, aber ich werde darauf vielleicht nachher nochmal eingehen, was ich mit diesem Nachempfinden, könnte man es auch sagen, meine. Und dann geht es darum, wir wollen ja nicht einfach nur verstehen, sondern wir wollen ja was davon haben und wir wollen Dinge erklären. Und zwar Prozesse, Phänomene, Zwecke, Empfindungen, Werte, Ereignisse. Und dazu, weil das auch nicht immer so einfach möglich ist, benutzen wir eben abstrakte Begriffe, Konstruktionen und Modelle, Vereinfachungen, um das ganze Chaos quasi zu fassen. Letztlich ist Soziologie nach Max Weber aber immer noch eine Wirklichkeitswissenschaft, wo es um reale Ereignisse und deren Bedeutung geht. Das heißt auch, dass es um normative Dinge geht, aber diese Soziologie selbst ist nach diesem Begriffsverständnis nicht normativ. Also die Soziologie weiß, dass es den Menschen um ein Gut, richtig, wahr, falsch und schlecht geht, aber die Soziologie möchte nicht sagen, das ist gut und das ist richtig, zumindest nicht diese Art von Soziologie. So, das wäre erstmal das Grundkonstrukt. Jetzt geht es weiter zu meiner eigentlichen Forschungsfrage, quasi woran ich mich abgearbeitet habe. Das ist dieses. Wie sieht die tatsächliche Straßenverkehrsordnung in der Plöck aus und warum ist das so? Da sind zwei Teile drin. Das Wie sieht es aus, ist dieses Deskriptive, das erstmal zu beschreiben, was wir da überhaupt finden, und dann, warum ist das so, ist eine Erklärung. Dabei gehe ich davon aus, als Soziologe, dass es schon etwas ist, was ich da finde in der Heidelberger Plöck, was menschengemacht ist, wo Menschen im Austausch ist, dass es Soziales ist, dass da nicht einfach irgendwelche Entitäten sich von A nach B bewegen, sondern dass es eben vom Wesensinhalt her Soziales und Menschen sind. Genau, auf dem Ordnungsbegriff möchte ich dann jetzt noch tiefer eingehen, aber nicht nur auf den. Es gibt einige Begriffe, die wichtig sind. Auf das Handeln bin ich schon eingegangen, als sinnhaftes Tun. Ich möchte das nochmal stärker vom Verhalten abgrenzen. Das Handeln ist nach Max Weber mit einem subjektiven Sinn verbunden. Das heißt, der ist vielleicht nicht immer nach außen hin nachvollziehbar, und wenn jemand etwas tut, ist es der zweiten Person, die das sieht, nicht immer zwangsläufig logisch. Also es geht nicht um einen objektiv richtigen Sinn, sondern es geht darum, dass der Handelnde selbst irgendetwas damit verbindet, dass er sagen kann, warum er etwas macht. Ein Verhalten hingegen wäre bloßes, reflexhaftes Tun. Also das ist der wesentliche Unterschied, wobei auch klar ist, das gibt also das ist keine klare Grenze, sondern das geht fließend ineinander über. Das ist gerade bei gefühlsbedingten Sachen so. Also es gibt durchaus emotionales und gefühlshaftes Handeln, aber irgendwann sind es auch bloße Reflexe, Affekte. Augenblicksversagen wäre vielleicht so ein Terminus, der da in der Grenze ist. Dann geht es mir um Institutionen, Ordnung und Struktur als Dinge, die außerhalb des Menschen liegen und auf den Menschen einwirken. Die Institutionen, das sind ja irgendwie daseiende Erscheinungen, die aber einen Einfluss auf die Menschen haben und eigentlich Problemlösungen darstellen sollen und die auch in einem sozialen Prozess verhandelt werden, auch wandelbar sind. Ich könnte jetzt zum Beispiel Ehe als Institution dafür nennen, die Erbfolgen und Nachfolge von Generationen irgendwie regelt. Oder Schule nicht nur als Organisation, sondern als Bildungsinstitution, in der Wissen weitergegeben wird. Die Ordnung ist darüber hinausgehend und hat einen größeren Abstraktionsgrad und formuliert einen normativen Zustand. Also sie hat Geltungsanspruch. Und es gibt eine quasi gute Ordnung, beziehungsweise im Straßenverkehr natürlich die rechtliche Straßenverkehrsordnung, die erstmal so da ist und von der verlangt wird, dass man sich gefälligst an sie hält. Ein Geltungsanspruch heißt aber nicht, dass es wirklich eine tatsächliche Geltung gibt. Da gibt es oft genug eine riesige Kluft zwischen. Und ich würde es so ein bisschen so auffassen, dass Institution Teile einer Ordnung sein kann, was aber auch heißt, dass je nach Abstraktionsgrad, es hängt auch von der Forschungsfrage und dem Forschungsanliegen ab, ob man etwas als Ordnung oder als Institution auffasst. Zuletzt habe ich noch die Struktur als omnipräsente, immer gestaltendes Dasein des Etwas, das eigentlich der einzelne Mensch nicht mehr irgendwie, mit dem er nicht mehr richtig umgehen kann, sondern das auf ihn einwirkt. Hier für meine Arbeit wichtig ist quasi die Umweltstruktur als nicht soziale Komponente der Struktur. Um das jetzt mal beispielhaft an meinem Forschungsvorhaben darzulegen, könnte ich sagen, eine Umweltstruktur, mit der ich nicht mehr anders umgehen kann, sind zum Beispiel im Straßenverkehr Häuserwände. Da kann ich nichts machen. Die begrenzen die Möglichkeit, wo ich mit dem Fahrrad langfahren kann. Eine Institution wäre eher die Regelung einer weißen durchgezogenen Linie. Das ist eine Regel, die weiße Linien darf man nicht überfahren. Man kann es aber vielleicht am Ende doch, und dann liegt es daran, an einem selbst, wie man damit umgeht. In der Regel wird man es wahrscheinlich eher nicht tun, wenn es sanktionsbewehrt ist. Aber der schwierige Übergang von Institution zur Umweltstruktur markieren zum Beispiel Bordsteine oder Grünstreifen. Mit dem Fahrrad ist das für die meisten Leute nicht so gut, darauf zu fahren, aber andere können während der Fahrt Bordsteinkanten überspringen oder können auch mit dem Mountainbike zum Beispiel auf dem Grünstreifen fahren. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass ein Grünstreifen zwingend Umweltstruktur ist oder nur eine Institution, aber einfach, um das etwas zu sortieren. Man kann das auch noch versuchen zu visualisieren. Das ist jetzt quasi alles, was ich eben erzählt habe, in einem Bild. Meine Ausgangslage, das soziale Handeln unten auf der Mikroebene und das Verkehrsverhalten quasi, um das es ja geht, und dann die Institutionen, die dieses soziale Handeln bestimmen und die sich dann aber in einer Ordnung wiederfinden, und die Umweltstruktur, die das quasi auf alles Einfluss hat. Genau, also ich habe jetzt noch einige Sachen zur Videografie, das wäre dann das Nächste, und sonst können wir dazu noch mal gleich einige Verständnisfragen klären, falls es viele gibt. Die Videografie ist die Methode, die ich ausgewählt habe, um das, was da in der Plöck passiert, irgendwie analysieren zu können oder beforschen zu können. Thuma, Schnettler und Knoblauch haben die Videografie begründet. Das ist noch gar nicht so alt. Also das Buch von 2013 ist quasi das erste richtige Grundsatzbuch dazu. Und das bedeutet, nach deren Definition, dass Forschende ins Feld gehen und mit der Kamera das fokussieren, also die Akteure fokussieren in alltäglichen Situationen und analysieren, wie Akteure vor allem handeln. Das heißt, ich bin mit der Kamera am Fahrrad durch die Plöck gefahren und habe mir einen Vergleichsabschnitt in einem Heidelberger Vorort in Eppelheim ausgewählt und habe eben Interaktion und auch Kommunikation im Straßenverkehr mir angeguckt. Warum habe ich das getan? Ich wollte oder möchte vom Verkehrsverhalten oder Handeln, die Grenzen sind ja fließend, abstrahieren auf die tatsächliche geltende Ordnung. Nicht geltungsbeanspruchende, sondern geltende Ordnung. Also das ist von der Mikroebene der Einzelnen auf die Makroebene. Dann ist der ganze Forschungsprozess aber mehr als einfach nur mit der Kamera durch die Gegend zu fahren. Man führt noch ein Feldprotokoll, schreibt besondere Ereignisse auf, man entwickelt dann Kategorien in Gruppensitzungen, nicht alleine interpretiert man das Gesehene und hat dann einen zirkulären Forschungsprozess, wo man das Ganze wiederholt, um dann am Ende vielleicht noch Expertengespräche zu führen, um auch Hintergrundwissen zu sammeln und eben die wichtigen Konzepte zu finden, mit denen man meint, das Ganze irgendwie erklären zu können. Genau. Wie sah das jetzt aus? Endlich Bilder, was ich gemacht habe. Also links sieht man mein Fahrrad, rechts sieht man, was die Kamera aufnimmt. Links muss man aufpassen, denn am Lenker, das, was am höchsten rausragt, aber rechts, das ist die Kamera. Das andere daneben ist einfach die Frontbeleuchtung. Und ich hoffe, dass es mir so gelungen ist, mit dieser unscheinbaren Action-Cam keine Reaktanz hervorzurufen. Man sieht das auch im Datenmaterial, dass, wenn ich, sobald ich fahre, niemand die Kamera erblickt, also keiner reinguckt. Rechts sieht man dann, wie das so aussieht, wenn man das analysiert. Mit der Software kann man noch die Geschwindigkeit, Zeit und so weiter darüber legen. Auch wichtig zu erwähnen ist, dass ich eine Weitwinkelperspektive gewählt habe. Dass es etwas schief ist, liegt daran, dass ich beim Fotomachen nicht aufgepasst habe, das Fahrrad gerade zu halten. Aber trotzdem sieht man ganz klar an den... Ich versuche es mal... Nein, das war falsch. Hier sieht man, dass das schon sehr rund ist. Also das Tor hat eigentlich rechte Winkel, aber durch diese 170 Grad Weitwinkelobjektiv muss man das irgendwie perspektivisch ausgleichen. Es wird etwas runder, aber es hat den Vorteil, ich glaube, das Tor ist ungefähr 3 Meter breit, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, dass man wie auch als Mensch im Gesichtsfeld sehr schnell sieht, was von rechts und von links kommt. Und man sieht auch auf den Videos hier jetzt nicht, was für die Analyse aber sehr wichtig war. Hier sieht man, das sind die Lenkbremshebel. Und wenn ich gebremst habe, hat man das hier gesehen. Das war zum Beispiel etwas, wo ich im Nachhinein sage, das war mehr oder weniger unbeabsichtigt, aber ein richtig guter Nebeneffekt. Genau. So sah das eigentlich aus. So habe ich es dann gemacht. Jetzt würde ich zum nächsten Block kommen. Habe aber natürlich, bevor wir uns die Heidelberger Plöck angucken und was ich da bearbeitet habe, erstmal die Frage, ob es Verständnisfragen gibt und wesentlich oder sehr große Unklarheiten. Ob jemand noch immer überhaupt nicht weiß, was ich da gemacht habe oder einzelne Begriffe vielleicht kurz noch mal näher geklärt haben möchte. Gibt es nicht? Super. Gut, dann möchte ich mir jetzt die Plöck angucken oder wir uns, aber vorher gibt es den nächsten interaktiven Part. Ich möchte wissen, wie vertraut Sie mit der Plöck sind. Dazu jetzt die Frage, wieder mit dem Arm, wer fährt täglich oder an mindestens 5 Tagen in der Woche durch die Plöck? Ja, das sind schon viele. Das ist gut. Wer hält sich mindestens einmal wöchentlich in der Plöck auf? Okay, und jetzt noch die Kontrollfrage. Wer ist nahezu nie oder seltener als einmal im Monat in der Plöck? Ja, da gibt es auch einige, aber weniger. In Ordnung. Und die letzte Frage können natürlich diejenigen, die nicht so oft in der Plöck sind, schwer beantworten. Aber wer hält die Plöck für chaotisch? Okay, wer hält sie auch für unsicher oder gefährlich? Aha, es gibt hier schon einen kleinen Unterschied zwischen Chaos und Unsicherheit. Wer hält die Plöck für besonders? Aha, chaotisch ist nicht unbedingt besonders. Mhm. Wer bewegt sich gerne in der Plöck? Oh, da gibt es auch einige. Aha. Wer versucht, die Plöck zu meiden, wann immer es geht? Auch das ist möglich, ja. Wer hatte schon mal einen Unfall in der Plöck? Oh, da gibt es wirklich Leute. Wer hat schon mal einen Unfall miterlebt oder gesehen? Ja. Bei den Unfällen, ob selbst oder miterlebt, gab es da Polizeieinsatz? Oder wer hat da schon mal Polizei? Niemand. Haha. und Krankenwagen? Auch nicht. Ja. Wer hat das Gefühl vieler beinahe Unfälle und brenzlicher Situationen in der Plöck, dass das da oft passiert? Aha. Ja. wer kennt die Plöck überhaupt nicht? Und wer? Ja, gut. Super. Dann ist eigentlich diese Folie komplett redundant. Vielleicht wichtig, also die Plöck hat wirklich einen gewissen, ist stadtbekannt, wird immer wieder journalistisch, ob in der Rhein-Neckar-Zeitung oder in der Studierendenzeitung aufgearbeitet. Mythos Plöck sind da so einige Dinge. Wichtig ist vielleicht zu sagen, dass da über 1,8 Millionen Radfahrer pro Jahr langfahren und zusätzlich noch Fußgänger und auch ein bisschen motorisierter Kraftverkehr ist. Allerdings ist jetzt, falls jemand doch die Plöck überhaupt nicht kennen sollte, nicht links die Plöck, sondern eher das Verkehrsgeschehen in Vietnam. Ich glaube aber, dass das eigentlich ganz tauglich ist, weil man in Deutschland oft nicht vor Augen hat, wie es so in anderen Ländern ist und wie chaotisch oder nicht straßenverkehrsordnungsmäßig es eigentlich sein kann. Rechts haben wir dann die enge Plöck. Und dann ging es, habe ich es ja schon gesagt, es geht mir auch um Ordnung, Institutionen und Regeln und irgendwie um den Verdacht auch über den Terminus des Chaos, dass es irgendwie nicht so ganz die Straßenverkehrsordnung ist. Da findet man in der Studierendenzeitung diese Aussage, dass die Plöck als Heidelberger Fahrradstraße, was sie nicht nur, aber auch ist, die folgende Regel aufweist, nämlich dass statt der Straßenverkehrsordnung dort die Regel gilt, es fährt immer der zuerst, der gerade zuerst fährt. Ja, das ist einigermaßen witzig, aber redundant und bietet ja nicht so viel Erklärungspotenzial, dass mich das jetzt hier befriedigen würde. Ich habe schon gesagt, dass ich die Videos gemacht habe, aber es gibt noch anderes Datenmaterial, was ich präsentieren möchte. Das ist nämlich die polizeiliche Unfallstatistik. Und da sieht man sofort, im Vergleich besonders zum Eppelheimer Vorort, wo das Verkehrsaufkommen zwar, also das hier sind die Zahlen von Radfahrern, nur Radfahrern in der Plöck. Für Heidelberg gibt es, für den Eppelheimer Vergleichsabschnitt gibt es diese Zahlen leider nicht, aber wir sehen sofort, dass die Unfallzahlen in der Plöck gar nicht so viel höher sind. Und jetzt ist wichtig, wir haben hier Auffahrunfall geparkter Pkw, Alleinunfall mit Hindernis auf der Straße, nochmal ein Auffahrunfall mit einem geparkten Pkw, das sind Dinge, da fährt irgendjemand irgendwo rein, wo gar kein soziales Handeln oder menschlicher Austausch stattfinden kann. Das fand ich schon wahnsinnig interessant, dass viele Unfälle gar nicht so sind, dass noch irgendjemand anderes da hätte reagieren können, sondern dass das Alleinunfälle sind und in geparkte Fahrzeuge gefahren wird. Was wir auch sehen ist, LV heißt leicht verletzt. Also überall, wo das steht, hat sich jemand leicht verletzt. Wenn das da gar nicht steht, hat sich gar niemand verletzt. Das heißt, es gibt wirklich, wie ich ja auch schon mit der Krankenwagenfrage abgefragt habe, Unfälle, die gar nicht so schwerwiegend sind. Das habe ich hier nicht aufgelistet, aber in der polizeilichen Unfallstatistik sind auch die Sachschadenssummen. Und es ist teilweise so, dass bei einigen Unfällen schon bei 150 Euro Sachschaden die Polizei gerufen wird. Ich bin mir bewusst, dass es, wenn die Polizei nicht gerufen wurde, der Unfall nirgendwo mehr auftaucht. Das heißt, das sind wahrscheinlich hier nicht alle Unfälle, die sich innerhalb eines Jahres, nämlich des Jahres 2016 in der Plöck ereignet haben. aber weil da wirklich viele Dinge sind von Sachschäden über unter 1000 Euro und teilweise sogar nur um 150 Euro, glaube ich, dass das schon ein gutes Bild abliefern kann. Bedeutend ist auch, mit dem Verkehrsaufkommen sich da einen Blick anzugucken. Wir haben zum Beispiel im Oktober und im November sehr viele Menschen, die dort Fahrrad fahren, im Vergleich zum Januar oder auch zum April. Das lässt mir oder mich vermuten, dass es sich vor allem um Studierende handeln, die ja als gerade Erstsemester und Neulinge hier fahren und die auch hier vielleicht, ich müsste mir nochmal genau angucken, ob die Unfälle Anfang oder Ende September passiert sind, da vielleicht als Neulinge, als Erstsemesterstudis, die noch nicht die Plöcke kennen, die Unfälle verursachen. Die These mit den Studierenden trifft auch zu für den August. Das ist nämlich die große vorlesungsfreie Zeit, meine ich, wo gar keine Studierende da sind, dann gibt es da auch keine Unfälle. Wobei es auch Schulferien sind und in Eppelheim keine Unfälle sind. Und interessant ist auch, dass in Eppelheim im Oktober viele Unfälle passieren. Vielleicht ist es auch ein Jahreszeiteneffekt. Das müsste man sich alles nochmal und vor allem im größeren Maßstab angucken. Aber ich möchte hier mitnehmen und zeigen, es gibt nicht so viele Unfälle bei sehr viel Verkehrsaufkommen. Und wenn, sind die Unfälle gar nicht so schlimm. Und es wird in stehende Fahrzeuge oder sonstige Hindernisse reingefahren. Also das gibt mir schon ein gewisses Bild und eine gewisse Vermutung, die ich ja dann mit meinem Datenmaterial und aus der Videokamera mir näher angucken kann. Da gibt es jetzt leider ein großes Oh, denn ich kann das leider hier nicht zeigen. Also ich traue es mich nicht. Die Rechtssituation in Deutschland ist nämlich sehr komplex. Ob das überhaupt erlaubt ist, was ich da gemacht habe und verdeckt den Straßenverkehr zu filmen, ist noch im Graubereich. Aber es öffentlich zu zeigen, ist verboten. Wer das auf YouTube macht, für den kann ich nicht gerade stehen, aber ich weiß, dass ich es hier nicht darf, weil jemand jemanden kennt, der da irgendwie eine Ordnungswidrigkeit begeht und dann wird der angezeigt und dann fragt er, wo hast du denn das Material her? Und dann sitze ich hier und denke mir, ja schade, habe ich ein Persönlichkeitsrecht verletzt. Das sind Grundrechte, deswegen kann ich es leider nicht zeigen. Was wir uns aber angucken können, sind gewisse Erkenntnisse und Problemstellen, die ich morgens um 6 im Sommer nach Sonnenaufgang fotografiert habe, damit sie leer sind. Damit ich eben keine Persönlichkeitsrechte verletze. Das machen wir auch wieder interaktiv, glaube ich, weil ja viele Leute die Plöcke kennen. Ich glaube, wir fangen mal mit dem linken Bild an und die erste Frage ist, wo wir hier sind. Weiß es jemand nicht? Genau, das ist quasi der Eingang der richtigen Plöck. Es gibt auch die kleine Plöck, aber das ist die Kreuzung zur Sophienstraße. Und die Frage, was hieran problematisch ist, ich könnte es jetzt vielleicht in die Runde fragen, möchte jemand beantworten, was oder hat jemand einen Eindruck, was hier problematisch ist und möchte es sagen, sonst kann es auch erzählen. Ich erzähle es. Das erste Problem ist, dass meistens Autofahrer von der Sophienstraße aufs kommen und hier rechts abbiegen wollen. Und dann wird es schwierig mit dem Fahrradweg hier, wo Leute geradeaus fahren, wo aber auch Fahrradfahrer, die hier aus der Plöck kommen, man sieht es hier an diesem Schild, die müssen da fahren. Das heißt, Fahrradfahrer biegen hier links ab, kommen hier und biegen links ab und Autofahrer biegen hier rechts ab. Das ist, glaube ich, für viele, vor allem die es nicht kennen, sehr problematisch, weil auch alles noch von Fußgängern wimmelt. Man sieht es hier um 6 Uhr morgens natürlich nicht. Und das nächste Problem, was sich hier schon anbahnt, wobei da doch jemand ist, schnell wegschalten. Also hier ist diese baustellenbedingte Verengung. Die habe ich als ein Beispiel genommen. Es gibt mehrere Probleme, immer wenn es eng wird in der Plöck. Hier bleiben auf der Fahrbahn, glaube ich, ungefähr 2,50 Meter übrig nach der Baustelle. Und da gibt es, glaube ich, regelmäßig, weiß nicht, wer es nicht kennt, aber regelmäßig Probleme mit Autos, die da reingefahren sind und Fahrräder, die da raus wollen. Da muss man sich halt irgendwie dann, ja, würde man sagen, einigen. Wobei die Vorfahrtsregeln, glaube ich, in dem Falle klar wären, aber die Straßenverkehrsordnung haben wir ja schon rausgefunden, die kann man da schwer durchsetzen. Kommen wir zu dem nächsten Problem. Weiß jemand nicht, wo das Schild steht? Oder das ist, ich erkläre es. Das ist der Eingang der Fußgängerzone, wenn man aus dem Westen kommt, vor dem Hölderlin-Gymnasium. Erstmal stehen da natürlich 3 Schilder untereinander, von denen eins schon sehr redundant ist. Wenn man nämlich die Fußgängerzone hat, da muss man die Einfahrt für Fahrzeuge nicht mehr verbieten, das steckt da schon drin. Man kann es natürlich trotzdem noch für Fahrräder freigeben, aber dieses Schild hätte es meiner Ansicht nach eigentlich gar nicht gebraucht. Wirklich interessant finde ich aber dieses Schild. Ich habe das mit mehreren Leuten, mit allgemeinverständigen, intellektuell einigermaßen begabten Leuten versucht zu eruieren, was das nun bedeuten soll. Und ein Verkehrszeichen soll ja schnell und beiläufig erfassbar sein, weil man ja eigentlich anderes zu tun hat, als hauptsächlich Verkehrszeichen zu lesen. Das Problem ist ja, dass wir uns hier in der Plöck bewegen und dann steht da irgendwas von der Hauptstraße. In der Hauptstraße darf ich von 6 bis 11 Uhr Fahrrad fahren, ich möchte aber in die Fußgängerzone in der Plöck einfahren. Darf ich das jetzt oder nicht? Also ist das fahrradfrei generell für diesen Abschnitt, nur wenn man in die Hauptstraße abbiegt, nur bis 6 bis 11 Uhr? Oder die Erklärung, weshalb das Schild da ist, das ist überall in der Heidelberger Altstadt. Ich glaube, das sind einfach Standardschilder, die man irgendwo montiert hat. Ich würde dann sagen, als Soziologe und dem empirisch beobachteten Material vor und nach dieser Fußgängerzone, die ja ungefähr 100 Meter lang sind, sind Fahrradstraßen. Also das ist klar, dass da jeder durchfährt, wenn er das Ende schon sehen kann, egal ob es erlaubt oder verboten ist. Aber es ist trotzdem eine interessante Sache, die man da auffindet. Weitere Problemaspekte gibt es hier. Das sind ziemlich viele Schilder, die man ja beiläufig erfassen soll, wo mir auch nicht klar ist, ob jedem klar ist, was sie bedeuten. Also B- und Entladen gestattet unter einem absoluten Halteverbot, weiß ich nicht, ob jeder weiß, was das heißt. Man darf nämlich, also diese Zeichenkombination, habe ich jüngst herausgefunden, ist wirklich zulässig. Also man kann ein absolutes Halteverbot damit aushebeln. Aber was unter B- und Entladen genau verstanden wird, muss man dann wissen. Genauso muss man auch wissen, was eigentlich unter dem Fahrradstraßenpassus sich verbirgt und warum es wichtig ist, dass der Anlieger frei steht. Dann hier wichtig, vielleicht nicht so gut aufgrund der Perspektive zu erkennen, aber das ist der Riegler Bäcker bei der Theaterstraße, wenn man von der Universitätsbibliothek auskommt. Das Riegler-Schild kann man auch ganz gut sehen, das Schild eher nicht und das Fahrradfreischild gar nicht, wobei auch hier wieder Redundanzen sind. Einfahrt verboten, fahrradfrei ist weitgehend deckungsgleich mit Fahrradstraße. Aber es ist halt eine schwierige Kombination. Weiter geht's mit dieser Problemstelle, wo es jetzt aber mir gar nicht mehr auf die Beschilderung ankommt, sondern darauf, dass man, das ist das Ende der Fußgängerzone, die ich eben schon angesprochen habe, die Fahrradfahrer vom Bismarckplatz aus bewegen sich hier nach Osten zur Universitätsbibliothek und hätten hier eigentlich erstens rechts vor links zu achten. Ich würde das niemals als Autofahrer, der da rauskommt, mich darauf verlassen. Auch haben sie, es wird schon geschmunzelt, auch ist noch bedeutender, dass sie aus der Fußgängerzone kommen, weshalb sie auch achten müssen auf Fahrradfahrer, die von hier dem Asphaltband folgen. Darauf würde ich mich erst recht nicht verlassen. Aber das sind so Dinge, die die Kamera ergeben hat, wie diese spannenden Aushandlungsprozesse sind. Und das, wenn ich sage, ich würde mich darauf nicht verlassen, hat das ja auch Gründe, weil dann wird eben mit dem Fahrrad rumgeeiert und irgendjemand muss bremsen und irgendjemand ist erstaunt, dass der andere da nicht auf die Vorfahrt achtet. Genau, ich guck gerade, ich glaube, ein Bild gibt es noch. Das hier ist kurz vor der Universitätsbibliothek. Man könnte wieder meinen, dass ich hier auf die Schilder abstellen möchte. Hier sind auch einige Bauzäune. Das war aber nur sehr temporär, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es um diesen Fußgängerüberweg, Zebrastreifen. Als Fußgänger würde ich mich auch hier niemals darauf verlassen und da einfach rübergehen. Was aber doppelt problematisch ist, und das ist eigentlich gar nicht so witzig, weil wenn man hier aus diesem Weg kommt, der, glaube ich, gar keinen Namen hat, dann geht es zur Bushaltestelle Peterskirche. Und bedeutend ist ja, dass die Friedrich-Ebert-Grundschule, glaube ich, muss ich gucken, gar nicht weit weg ist. Und das ist, also es ist eine Grundschule. Dieser Zebrastreifen ist Weg oder Bestandteil einer Grundschule. Und dann, wenn da Kinder hervorgehen, rennen, dann kann es halt gefährlich werden. Und ich nehme da Fahrradfahrer und auch Pkw-Fahrer gleichermaßen, meine ich da, die diesen Zebrastreifen nicht wirklich irgendwie im Kopf haben. Vor allem, weil das hier mit der Mauer knapp ist. Ich wüsste auch nicht, wie es besser sein könnte, ob man den Zebrastreifen verlegen könnte oder müsste. Aber das sind so Dinge, die irgendwie schon mir gezeigt haben, dass das nicht so primär die Straßenverkehrsordnung mit ihren wichtigen Regeln, die auch in vieler Zahl da sind, die bestimmen, was da in der Plöck so hauptsächlich passiert. Sondern ich habe eine andere Antwort auf die geltende Ordnung, also tatsächlich geltende Ordnung dort. Genau. Ich glaube, den Frageblock lasse ich jetzt mal aus, weil die Zeit schon ein bisschen vorangeschritten ist. Ich würde aber trotzdem noch mal fragen, ob es Verständnisfragen gibt oder jemand weiß, dass ich irgendwas falsch erzählt habe oder so. Auch nicht. Okay. Also ich muss wirklich aktive Fragen stellen. Okay. Gut. Dann geht es jetzt zur Beantwortung der Forschungsfrage. Die Forschungsfrage habe ich schon vorgelesen. Wie sieht tatsächlich die Straßenverkehrsordnung in der Heidelberger Plöck aus und warum ist das so? Und meine Antwort, also das ist der Textteil, den ich formuliert habe. Ich werde das gleich noch ein bisschen veranschaulichen. Aber die Antwort ist, dass die Heidelberger Plöck erscheint als Straße sui generis, also eigene Art mit einem besonderen Charakter, der einer spontanen Ordnung folgt. Also diese spontane Ordnung, darauf möchte ich hinaus, das werde ich auch gleich nochmal darstellen. Und diese spontane Ordnung resultiert nach den Erkenntnissen aus meinem qualitativ-visuellen Material vorrangig aus einem begrenzten Raumangebot in Verbindung mit einem hohen Verkehrsaufkommen. Das begrenzte Raumangebot konnte ich ja durch die Bilder schon einigermaßen darstellen, das hohe Verkehrsaufkommen leider nicht, aber ich glaube, dass das jeder weiß. Genau. Was meine ich jetzt aber damit? Ich meine damit, dass es einerseits beim Verkehrsverhalten und also das soziale Verkehrsverhalten werde ich auch gleich noch erklären und der spontanen Ordnung darum geht, dass es gewisse Basisregeln gibt, nämlich die gegenseitige Vorsicht und Rücksichtnahme. Das ist eigentlich Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung, wirkt aber meiner Meinung nach nicht nur, weil das in der Straßenverkehrsordnung ganz vorne steht, sondern weil das ein Reziprozitätsprinzip ist. Ich möchte ja an mein Ziel kommen und möglichst heil, auch sicher, schnell, also komfortabel. Ich weiß aber, wenn ich das möchte, möchten das andere auch. Und dann muss man sich irgendwie einigen und dann muss man auch vorsichtig und rücksichtsvoll sein, sonst funktioniert es nicht mehr. Und wie funktioniert es? Da habe ich die nonverbale Kommunikation ausgemacht über die Videoanalyse, dass es vorrangig sowas ist wie Blickführung und Blickkontakt. Also hat mich jemand kurz angeguckt, dann weiß ich, dass er mich wahrgenommen hat. Und wenn er dann dahin guckt, wo er hinfahren möchte, dann weiß ich eigentlich schon Bescheid, wie sich eine Situation auflösen kann. Wenn die Mimik noch zeigt, dass er entspannt ist und nicht aufgerissene Augen hat und sich erschreckt hat, wo ich dann auf einmal herkomme, dann weiß ich auch, dass ich fahren kann. Das mag einigermaßen trivial sein, aber ich glaube, das sind Sachen, die so quasi versteckt und nicht mehr mit viel Reflexion ablaufen, die man aber durchaus reflektieren kann. Wichtig ist auch, dass Gestik und verbale Äußerungen vorkommen, aber eher selten und vor allem nicht so, wie man sich das vorstellt, dass gepöbelt wird und Gesten mit eindeutigem Charakter und eher Beleidigungen geäußert werden, sondern es sind eher Sachen, die pragmatisch dazu dienen, den Ablauf zu regeln. Also sanktionierend wird da weniger eingegriffen, sondern es geht echt sehr pragmatisch darum, wie man jetzt möglichst schnell weiterkommt. Was auch benutzt wird, sind technisch-regulatorische Mittel, also Fahrtrichtungsanzeige beim Kraftfahrzeug mit Blinkern, beim Fahrrad mit dem Arm, würde ich aber sagen, ist eher selten. Und auch die Lichthupe und die Klingel benutzen einige. Aber ich glaube, dass es hauptsächlich wirklich einfache Dinge sind, weil die ausreichen und weil das wirkt. Dann aber im Rückgriff auf der spontanen Ordnung ist wichtig die Restoffenheit von Situationen. Also es gibt eine kreative Freiheit zur Selbstregulation und spontanen Lösungen statt strikter Regelbefolgung. Das ist, was ich eben schon gesagt habe. Vielleicht muss man auch gar nicht mehr gewisse Sachen regeln, Detailregeln so streng auffassen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf genau 15 km/h wäre vielleicht so ein Beispiel. Man muss da gar nicht mit strikt 15 km/h durchfahren, sondern eher aufmerksam. Das ist wichtiger als langsam zu fahren. Und dann gibt es Freiheiten, dass man mit dem Fahrrad auch mal ausweicht über Wege, die vielleicht etwas unkonventionell sind. In der Plöck auch vielleicht auf den äußersten linken Rand, von dem man aus fährt. Wenn das die Situation gerade zulässt und sie sich so gut auflösen lässt. Selbstregulation bedeutet eben, dass es sich selbst regelt und es keine übergeordnete Machtinstanz gibt, die da steht und wie ein Polizist alle durchwinkt. Ein offenes Problem habe ich aber trotzdem mit der Fehlertoleranz. Das Problem ist nämlich, dass Sicherheitsabstände, die ja eigentlich in der Vorsicht und Rücksichtnahme enthalten sind, in der Plöck gerade an den Engstellen oft verschwinden. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wenn es Fehler gibt, ich habe das ja über die Sanktionsmöglichkeiten, die ja eigentlich da sind, festgestellt, dass eben nicht gepöbelt wird, so ein pass doch auf, du Arschloch oder ein Stinkefinger, passieren in der Plöck. Meiner Meinung nach, also das Videomaterial hat sowas nicht hergegeben, in einem Ausnahmefall gab es, glaube ich. Und das hat mich erstaunt. Und ich würde wirklich sagen, dass es sehr pragmatisch dort abläuft, dass man halt schnell, sicher, komfortabel ans Ziel möchte und nicht einfach sein Recht durchsetzen möchte. Und das ist eigentlich eine wichtige Erkenntnis, die ich auch versucht habe, wieder zu visualisieren. Das ist jetzt eine Folie, wo wir, glaube ich, etwas länger brauchen werden. Aber ich habe ja nach Anomie ist Chaos, Zustand Regellosigkeit gefragt. Dann gibt es hier die spontane Ordnung und dann gibt es die Rechtsordnung. Das als typische Ordnung drei Dinge, die mir eingefallen sind, die es so geben könnte. Wobei ich mit typischer Ordnung meine, dass es etwas Dominierendes ist. Ich sage nicht, dass es immer eine spontane, also dass der Zustand hundertprozentig das ist, was man als tatsächliche spontane Ordnung subsumieren würde. Aber das ist so der Charakter, der sich mir da zeigt, das theoretische Konzept, mit dem ich sagen würde, könnte man das, was in der Plöck passiert, sehr gut greifen. Und das ist eben dann nicht mehr die Straßenverkehrsordnung als Rechtsordnung, aber es ist auch keine Regellosigkeit. Also wir haben diesen Anspruch, dass man über kleine Blickführungen und so weiter und über ein Mindestmaß an nonverbaler Kommunikation recht schnell weiß, wann man da wo fahren kann und wie man da lang fahren kann. Dann, wichtig, hatte das ja schon erzählt, dass ich eigentlich von der Mikroebene auf die Makroebene geschlossen habe. Da gibt es drei Arten von Verkehrsverhalten, die ich mir eigentlich jetzt mal näher angucken möchte. Wir können gleich nochmal auf die vorhergehende Folie zurück. Verkehrsverhalten, das ist der Grundsatz dieser Grafik, die ich modifiziert, erweitert, überarbeitet habe, kommt aus einer Publikation zum Shared Space. Vielleicht können wir da in der Diskussion noch eingehen. Der Vortrag wird den Rahmen sprengen. Aber ich möchte dieses technisch-rechtliche Verkehrsverhalten zeigen. Das ist das, was die Straßenverkehrsordnung vorgibt. Wir haben nur die Rechtsordnung, orientieren uns daran, wollen so schnell wie möglich von A nach B kommen und ein vorhersehbares Verhalten erschaffen. Und dazu brauchen wir die ganzen Regeln. Aber das funktioniert unter gewissen Aspekten nicht mehr so gut. Nämlich dann, wenn die Prämissen ausgeschaltet sind. Wenn es zum Beispiel nicht möglich ist, diese Geschwindigkeiten zu fahren oder wenn Leute auch gar nicht mehr so sehr nur von A nach B kommen, sondern wenn sie doch kurz anhalten wollen, wenn sie jemanden kennen oder auch kurz grüßen wollen, wenn sie kurz doch noch ins Schaufenster gucken, oder aus anderen Gründen. Dem technisch-rechtlichen Verkehrsverhalten zentral gegenüber steht das Verbleibverhalten, was im engeren Sinne gar keine Fortbewegung bedeutet, dennoch aber eine Teilnahme am Straßenverkehr. Das findet man meist in Fußgängerzonen, vor allem in der Hauptstraße. Der Schaufensterbummel, wo es gar nicht mehr um die Fortbewegung eigentlich geht, also zumindest nicht mehr primär, der wäre so etwas. Ich glaube aber auch, dass das Verbleibverhalten nicht so sehr für die Plöck taugt. Und dann gibt es diesen Intermediär, diese Zwischenkategorie des sozialen Verkehrsverhaltens, dass sich eben Teile von beiden greift. Dass es schon noch um Fortbewegungen geht, die, also man möchte schon noch irgendwann ankommen und ist nicht nur unterwegs, weil man die Umgebung sich angucken möchte, aber es ist eben nicht so, dass es nur die technischen oder die rechtlichen Regeln sind, sondern es gibt eben doch den Augenblick, dass man plötzlich anhält oder die Straße in der Plöck überquert, wenn man eigentlich ja zum Bismarckplatz will, aber der Laden da beim Bäcker, da könnte ich jetzt auch noch kurz rein. Also es geht mir um dieses soziale Verkehrsverhalten, das ich meine, beobachtet zu haben, das in der Plöck quasi dominierend ist. Ich sage nicht, dass es da niemanden gibt, der mit technisch-rechtlichen Verkehrsverhalten durch möchte. Ich glaube schon, dass es da Leute gibt und es gibt auch viele, die eigentlich Verbleibeverhalten haben und gerade Touristen, die sich dann mal die Universitätsbibliothek da angucken und vergessen, dass da noch eine Straße ist. Aber ich glaube, dass das soziale Verkehrsverhalten das Dominierende ist und wenn wir zur Folie davor kommen, glaube ich auch, dass man es machen kann, das so aufzuschlüsseln und das so gegenüber zu stellen. Ich könnte nämlich zum Beispiel sagen, dass das Verbleibeverhalten wo gar nicht die Fortbewegung im Zentrum steht, auch etwas ist, was im Supermarkt stattfindet. Da bewegt man sich mit den Einkaufswagen auch irgendwie weiter, aber es geht nicht um das Weiterbewegen. Und ich glaube, dass gerade Samstag, wenn es voll ist, man erkennt, was wirkliches Chaos und wirkliche Anomie ist. Und ich meine, dass man das in der Plöck nicht so sehr hat. Dass es nur so scheint, aber ich Regeln gefunden habe. Wichtig wäre zum Beispiel auch noch der soziologische Neoinstitutionalismus, auf den ich noch eingehe, und den Pragmatismus, den ich ja schon dargelegt habe, wie ich das Verkehrsverhalten oder Handeln begründen kann. Ich spreche hier auch immer von sozialem Verkehrsverhalten, oder weil die Tabelle eigentlich Verkehrsverhalten meint und weil ich damit auf der sicheren Seite bin. Ich glaube, dass vieles tatsächlich wirklich Handeln, soziales Handeln ist. Genau. Jetzt geht es mir um die Detailregulierung und diese ganzen Verkehrsschilder, die ich ja gezeigt habe. Warum sind die da? Wie kann ich die erklären, wenn es sie ja eigentlich gar nicht bedarf? Das mache ich über den soziologischen Neoinstitutionalismus und die Rationalitätsfassade mit dem Mythos der Vernunft. Was bedeutet das? Einerseits, also die Rationalitätsfassade bedeutet, dass etwas nur den Schein hat, rational und vernünftig zu sein, es im Grunde aber gar nicht ist oder nicht unbedingt ist. Warum stehen die Schilder da und wie kann man das mit dem Rationalitätsmythos verknüpfen? Erstens ist es ein Verweis auf die Aktivität der Verantwortlichen. Die Stadt Heidelberg oder auch der Bund mit seiner Straßenverkehrsordnung kann sagen, wir tun doch was. Wir kümmern uns doch darum, dass man in der Plöck nicht dieses komplette Chaos hat. Wir stellen doch Schilder auf. Also wir wissen, dass es das Problem gibt und wir machen da irgendwas. Ob das, was gemacht wird, wirklich vernünftig ist, ist eine andere Frage. Und dann gibt es einerseits diese Scheinbegründung, wir haben da irgendeinen blinden Aktionismus gemacht, andererseits gibt es aber auch die Übererfüllung. Jedes einzelne Schild kann ja sinnvoll sein und mit einem Gedanken erlassen sein. Nur wenn auf einmal an einem Mast 4, 5 Schilder hängen, dann wird es einfach überkomplex und dann kann man das nicht mehr verarbeiten. Dazu kommt noch der Isomorphismus, das bedeutet Gleichartigkeit. Der Verweis, das hat sich doch so durchgesetzt. Überall anders funktioniert das doch mit der Straßenverkehrsordnung sehr gut, also auch in der Plöck. Das sind so Dinge, wenn man das hinterfragt, dann könnte man schon sagen, den Schilderwald, den könnte man so erklären. Andererseits ist, glaube ich, aber auch noch eine Funktion der Schilder, dass es Rechtssicherheit gibt. Also falls doch mal was passiert und von dem Programm abgewichen wird, von diesem spontan kreativen Kommunikationsprozess in der Plöck, falls es zum Unfall kommt, dann muss man ein neues Programm entwickeln und die Schuldzuschreibung und die Abwicklung des Unfalls irgendwie tätigen. Und ich glaube, dann werden die Schilder und die rechtlichen Regelungen wieder wichtig. Also das ist eigentlich eine Notfallmaßnahme, für wenn es nicht geklappt hat, dass man dann weitere Regelungen schafft. Und so würde ich das verstanden haben. Wobei ich nicht meine, also genau, also die Rationalitätsfassade heißt nicht, dass etwas immer komplett schwachsinnig ist, aber es ist halt auch nicht immer komplett sinnvoll. Man kann das abstufen und muss eben sich daran orientieren, was der Maßstab ist. Genau. Jetzt wäre das mit den Ergebnissen, vielleicht mache ich nochmal zurück auf diese Folie und stelle nochmals die Frage, ob es Verständnisfragen oder Unklarheiten gibt. Ja.
Sie haben die Verkehrszählung nur für Radfahrer gemacht?
Nein, es gibt sie nur für Radfahrer.
Sie haben es nur gezeigt?
Ja, genau, es gibt nur Zahlen für den Radverkehr.
Ja.
Hier meine ich am Ende schon den kompletten Verkehr in der Plöck und ich würde sagen, sie ist fahrraddominiert, deswegen ist das der dominierende Charakter. Also ich würde schon sagen, dass es insgesamt in der Plöck eine spontane Ordnung gibt. Und ich meine damit auch die Autofahrer und die Fußgänger, die sich dort bewegen. Ich würde auch sagen, dass viele Fußgänger eher Verbleibverhalten an den Tag legen, aber es sind, auch wenn es viele Fußgänger sind, am Ende nicht so viele, dass sie tatsächlich dominieren. Ab und zu gibt es zum Beispiel, am Beispiel zu erörtern, ab und zu gibt es Fußgängergruppen, die wirklich mitten auf der Fahrbahn gehen, aber meistens kommt man mit dem Fahrrad auf der Fahrbahn oder mit dem Auto voran und die Fußgänger gehen tendenziell schon eher am Rand. Also das ist das, wo ich sage, es gibt halt einen dominanten Typ, was nicht heißt, dass die anderen nicht, also die können trotzdem auftreffen. Und es ist wirklich leider ein bisschen schade, dass es keine Zahlen gibt oder ich keine gefunden habe für den übrigen Verkehr. Also wer es nochmal genauer wissen möchte, vielleicht an dieser Stelle, es gibt eine Radverkehrszählanlage, deswegen weiß man so genau, wie viele Radfahrer durch die Plöck fahren. Die ist am Friedrich-Ebert-Platz, sie ist nur nicht sichtbar. An der Ernst-Walz-Brücke und auch an der Geisbergstraße gibt es ähnliche Radverkehrszählanlagen, die sind aber sichtbar. Da gibt es einfach noch so einen Mast und dann sieht man den Zählstand. Für die Plöck sieht man den Zählstand nicht, kann man aber im Internet nachgucken und auch sehr detailliert sich angucken. Aber ich meine, um die Frage nochmals zu beantworten, ich meine schon die ganzen Plöck. Noch, ja, ganz hinten.
Es gibt Zahlen. Der BKW ist ungefähr
10 des Radverkehrs. Okay, also wären es 180.000 pro Jahr. Okay, ja, das nehme ich mit. Ja, gibt es noch weitere Fragen, Anmerkungen? Sonst würde ich voranschreiten. Genau. Genau, jetzt haben wir wieder einen Frageblock. Wer hält meine Ergebnisse für trivial und hat eigentlich schon gewusst, was ich hier zur Schau stelle? Ja, genau. Also das war bei mir so ein bisschen ernüchternd, dass ich irgendwie den großen Stein der Weisen gar nicht gefunden habe, sondern es halt wirklich am Ende aufmerksames, rücksichtsvolles Fahren und Fortbewegen dort ist, eben nicht mit dem Smartphone, aber so scheint es einfach zu sein. Wer findet die Soziologie oder Sozialwissenschaft, wie ich sie heute vorgestellt habe, interessant ist und ist neugierig geworden? Ah, ja, okay. Ah, super. Wer hat noch Anregungen für weitere wissenschaftliche Elemente, die ich einbringen könnte? Oh ja, dann vielleicht nachher im Gespräch. Das hätte ich nicht gedacht, dass es da einige gibt. Genau. Gut, das war der Frageblock. Dann komme ich jetzt abschließend, es wird ja auch Zeit, zum Ausblick, was man noch tun könnte. Erstens, ich habe jetzt viel von Schildern gesprochen. Das ist hier nicht ohne Grund die Optik eines solchen Zusatzzeichens. Das sind nochmal die Grundregeln nach § 1 der Straßenverkehrsordnung. Wer oder warum die in so einem Schilderzeichen sind, glaube ich, ist, weil ich die tatsächlich meiner Meinung nach irgendwo aufhängen würde, einfach um es als informativen Appell zu gestalten. Das würde dann zwar wieder für mehr Schilder sorgen, aber ein oder zwei an jeweils Ost- und Westende der Plöck, um zu appellieren, wäre vielleicht gar nicht so falsch. Eine weitere Möglichkeit ist, ich habe meine Erkenntnisse nochmal umformuliert und in einem eigenen, zwar irgendwie versucht, dem juristischen Sprachduktus angepassten § 2 der Straßenverkehrsordnung formuliert. Den will ich nicht aufhängen, aber den man vielleicht in die Straßenverkehrsordnung nehmen könnte. Dann ist es zwar noch trivialer, was ich meine, aber gerade so mit Smartphones durch die Gegend zu fahren oder gehen, würde man dann hier eindeutig ableiten, ist ja schon eine Unfallgefahr. Also ich kann es nochmal vorlesen. Mein Absatz 1 wäre, bei Unklarheiten im Verkehrsgeschehen mit anderen Verkehrsteilnehmern zu kommunizieren und sich nicht zum Beispiel aufzuregen. Und das übrige Verkehrsverhalten ist diesem Kommunikationserfordernis anzupassen, um einfach das Bewusstsein zu schaffen, man kann nicht mit einer halben Gehirnhälfte am Straßenverkehr teilnehmen. Zweitens ist, alle Verkehrsteilnehmer haben durch ihr Verhalten darauf hinzuwirken, dass möglichst wenig Unklarheiten und Kommunikationsbedürfnisse entstehen. Und weil ich jetzt nicht meine, dass man Plausche halten soll, die kommunikative Beseitigung der Unklarheiten ist kurz- und zielorientiert zu halten und alle übrigen Dinge haben sich soweit möglich dem Verkehrsablauf unterzuordnen. Das ist so die Essenz dessen, was ich meine, herausgefunden zu haben und das ist auch eine der Leistungen. Ich glaube sogar, dass man das abstrahieren könnte und dass das nicht nur für die Plöck sinnvoll wäre, sondern allgemein. Was für die Plöck sinnvoll wäre, wäre vielleicht sowas, also den § 1 der Straßenverkehrsordnung in seiner ganzen Ausschweifigkeit dahin zu hängen, ist vielleicht etwas schwierig, aber einfach so ein Zusatzschild, das ist jetzt der deutsche Befehlston, das wäre eher mit diesem Reziprozitätsprinzip und der Klügere gibt nach, ist eine Volksweisheit, die vielleicht auch im Straßenverkehr gilt und wer früher bremst, kommt öfter ans Ziel, wäre vielleicht etwas humoristisch gewendet oder auch sonst einfach sowas. Also ich glaube, dass wenn man das öfters mal irgendwo hätte, dann würde das viel, viel, viel zur Besinnung beitragen. Und ich bin inspiriert übrigens von einem Schild, das gegenüber von der Universitätsbibliothek steht. Da gibt es nämlich Parkplätze für körperlich beeinträchtigte Menschen, auf denen genau steht, diese Parkplätze sind für Menschen mit besonderen körperlichen Beeinträchtigungen oder wer hier steht, hat eine. oder ist halt dumm und rücksichtslos. Und ich glaube, dass man so schon mehr Menschen erreicht, anstatt überall noch mehr Detailregelungen vorzunehmen. Und das wäre die weitere Möglichkeit, dass man vielleicht mit der Überregulierung und dem Schilderwald etwas reflektiver umgeht. Da gibt es vom ADAC, von dem ich den Begriff Schilderwald entlehnt habe, auch regelmäßige Studien, wonach, glaube ich, nicht nur in der Plöck, sondern in ganz Deutschland ungefähr zwischen 25% und 33% aller Verkehrsschilder überflüssig sind. Also es geht hier nicht nur an die Stadt Heidelberg, die da in der Plöck vielleicht sich das angucken könnte, sondern das ist ein Problem deutschlandweit. Dann geht es mir auch um die Einheit von Bau und Betrieb, die Sie ja eigentlich alle kennen müssen, weil sie auf einer Ergebnisfolie, die ich schon gezeigt habe, stand, ohne dass ich näher darauf eingegangen bin. Damit meine ich, um es doch nochmal zu erzählen, dass die bauliche Gestaltung mir sagt, wie ich eine Straße zu benutzen habe. Fußgängerzonen sind zum Beispiel meistens gepflastert, damit man sofort weiß, auch wenn man das Schild nicht sieht. Hier, das ist tendenziell eher für Fußgänger, hier geht es nur mit Schrittgeschwindigkeit voran. Wohingegen es umgekehrt schwer vermittelbar ist, wenn ich auf einer flachen, gut ausgebauten Asphaltdecke mit viel Platz und Übersicht und quasi unbeschränkter Sicht ein sehr scharfes Tempolimit habe. Also die bauliche Gestaltung kann uns sagen, wie wir eine Verkehrsfläche benutzen sollen. Und das ist meist auch sehr viel intuitiver erfassbar, als viele Verkehrsschilder da hinzuhängen. Dann geht es mir auch noch um das Rechtssystem. Einerseits natürlich um die Rechtssicherheit mit dem Film des Straßenverkehrs und den ganzen Dashcams, was recht neu ist. Und dafür ein Beispiel ist, es gibt auch andere Sachen, die neu sind, wann man wo wie Elektrofahrzeuge abstellen und laden kann und so weiter. Also da gibt es ja immer neue Sachen, für die irgendwie Rechtssicherheit geschaffen werden muss. Aber es gibt auch andere Dinge, die weitgehend offen sind, wo man die Angemessenheit und die Interpretation hinterfragen kann. Ein Beispiel ist zum Beispiel ist die Schrittgeschwindigkeit, von der viele Leute meinen, dass sie bei 4 bis 7 km/h sind. Ich würde auch da nur so schnell fahren und dann ist man sicher. Aber es gibt einen einzelnen Gerichtsentscheid, der zum Beispiel sagt, das ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, der sagt, dass 10 km/h oder 15 km/h durchaus noch Schrittgeschwindigkeit sein können. Und das ist einfach nicht abschließend geregelt. Das ist auch schwierig zu regeln, das weiß ich. Aber man muss es ja deswegen nicht außen vor lassen. Und ebenfalls sehr wichtig ist, als weitere Möglichkeit und auch mein persönliches Anliegen, dass man das Ganze weiter beforscht. Und zwar mit Wissenschaft, also Verkehrsplaner und Juristen sitzen da ja dran, aber eben auch als Soziologe und mit Sozialwissenschaft, weil das wirklich etwas ist, was wir Menschen machen, wo Leute sterben, was wir auch gesellschaftlich hinterfragen müssen und wo wir verschiedene Werte oder wo wir uns wahrscheinlich einig sind, dass man diese Anzahl von Toten und auch Schwerverletzten diese Kosten, diese Aufwände nicht unbedingt haben müssen. Ich glaube auch, dass man zum Beispiel die Straßenverkehrskultur rund um das Verkehrsverhalten und wie bewegen wir uns eigentlich vor Ort, handeln wir uns wirklich immer an Regeln oder nicht und warum tun wir das wie nicht, dass man das viel stärker machen könnte. Und auch, dass mein Konzept der spontanen Ordnung zum Beispiel, das ist ja erstmal ein erstes, das könnte man noch stärker beforschen, aber man könnte auch sich einfach so eine kulturelle Komponente viel stärker angucken. Da gibt es zum Beispiel die Raser und die Kampfradler und so und die Verkehrsraudis und so weiter. Wenn man solche Begriffe mal aufdröselt und guckt, was da eigentlich hinterliegt und wie das Verständnis ist, dann glaube ich, könnte man auch schon Verbesserungen erzielen. Das bringt mich zu meiner letzten Folie, meine ich. Ja. Den Punkt zum Eingang schafft. Die Vision Zero ist die Vision, dass niemand mehr im Verkehrsunfall oder im Verkehr tödlich verunglücken muss. Da gibt es verschiedene NGOs und auch Unternehmen, die dahinter stehen. Und ja, abschließend frage ich mich wirklich, warum das so ohne Verkehrssoziologie, das ist wirklich eine spezielle Soziologie oder überhaupt zur Wissenschaft, zur Straßenverkehrskultur ist. Und ich möchte das persönlich weitermachen und würde mich auch sehr darüber freuen, wenn jemand Kontakte, Anregungen hat oder so, sie mir persönlich mitteilt. Da ist auch eine E-Mail-Adresse. Also ich suche da im Moment nach Anschlussmöglichkeiten, um mein Vorhaben weiter zu betreiben und auch über die Plöck hinaus damit Fuß zu fassen, weil ich glaube, dass ich da schon auf was gestoßen bin, wo man weiterkommt und wo es jetzt einen ersten Anknüpfungspunkt geben könnte. Soweit wäre es das von mir und ich würde mich jetzt über Kritik und Diskussionsfragen wahnsinnig freuen. Thank you.